بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالأربعين النووية. ومع اللقاء العشرين في بدايته، أحييكم بتحيات الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
Anlaşılmıyor ki Allah, mühendem ve resimliyim, el-ebâm âzîm, bâm-ı hâsîm, ufîdûl zeyn, zanaktin eylimizden sonra olan Profet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Geehrte Geschwister, İslam, so kommen wir inşallah zum zweiten Teil dieses Tages mit dem Erläuterung oder mit der Erläuterung der 40 Hadithe von Imam Nawawi. So kommen wir inşallah heute zum 20. Teil unserer Vortragsreihe und somit auch zum 20. Hadith. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
هذا وقد تعودنا قبل البداءة في حديث اللقاء. نستمع لمن يذكر حديث الدرس الماضي مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية، فمعنى حديث عبد الله بن عباس في قضية احفظ الله يحفظك، فمن يا ترى يذكرنا به باللغة العربية؟
Wer kann uns inshallah den Hadith Nummer 19 wiedergeben, einmal auf Arabisch und einmal auf deutscher Sprache, war das immer auf Hilfe.
Man, Artikin, Bruder Artikin, Arabisch, inshallah.
An Abdillah,
Ibn Abbas.
يا فاضل الله قال عنهما قال يحفظ الله يحفظ
كنت خلف رسول الله
صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات يحفظ الله يحفظ يحفظ الله تجده تجاهك فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمع أن ينفع
لو اجتمعت
واعلم أن الأمة لو اجتمعت أن ينفع
على أن ينفعوك
لا ينفعوك شيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا
على
أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك في الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يغلبك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك
فما أصابك
لم يكن ليخطئك وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب.
أحسنت، بارك الله فيك. ولكن في البداية فقال يا غلام، مش فقال لي، فقال يا غلام. بارك الله فيك، أحسنت. دويتش.
فقال لي يا غلام.
عندكم هنا في الرواية الأخرى.
كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، أوكي. طيب يلا باللغة الألمانية. إقبال، يلا.
von Abdul Abbas, Abdullah ibn Abbas, Allah soll sich auf beiden, der sagt, an einem Tag beichtete den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der mir sagte, O Jüngling, ich lehre dich einige Worte. Bewahre Allah, du wirst Allah dich bewahren. Bewahre Allah, so wirst du Allah vor dir finden. Wenn du erbittest, so erbitte von Allah. Wenn du nach Hilfe suchst, so suche Hilfe bei Allah. Wisse, dass wenn die Gemeinschaft zusammenkommt, die in einer Sache zu nutzen, die zu nutzen, die nur in einer Sache nutzt, das Allah bereits vorgeschrieben hat. Und dass wenn die Gemeinschaft zusammenkommt, dass sie dir schadet, die nur in einer Sache
und
schadet.
Dass sie, wenn sie sich versammelt,
dass sie dir schadet, nur schaden kann das, was Allah bereits vorgeschrieben hat. Die Schreibrohre sind hochgehoben und die Schreibblätter sind getrocknet. Berichtet bei Tirmidhi, der sagt, dass das Hadith von Hatif Hasan und Sahih. Und in einer anderen Überlieferung, außer die bei Tirmidhi, wird berichtet, heißt es, bewahre Allah, so wirst du Allah vor dir finden. Lerne Allah, kenne Allah, wenn es dir gut geht oder wenn wohl lebt, so wird er dich kennen in der Drangsal. Wisse das, was dich verfehlen sollte, dich nicht treffen sollte? Nein.
Dass das, was dich verfehlte, dich nicht getroffen haben sollte.
Ja, das, was dich verfehlte, dich nicht getroffen haben sollte. Das, was dich
nicht verfehlt haben sollte.
Wisse, dass die Hilfe mit der Geduld kommt und die Erlösung mit der Bedrängnis und mit der Not die Erleichterung.
Barakallahu fiik, jazakallahu khair. الآن مع الحديث 20 في متن 40 النووية عن ابن مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت رواه البخاري استمع للحديث مرة ثانية عن ابن مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
Willkommen zum Hadith Nummer 20 in der Hadith des heutigen Vortrages. Das Kapitel lautet: Der Scham gehört zum Glauben. Von Abu Mas'ud Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri, Allah ist wohlgefallen auf ihm. Der Gesandte Allah Segen und Friede auf ihm, sagte: Zu dem, was die Menschen von den Worten des früheren Prophetentums verstanden haben, gehört, wenn du dich nicht schämst, so tue, was du willst. Dies berichtet Al-Bukhari. Den Hadith ein weiteres Mal von Abu Mas'ud, Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri, Allahs Wohlgefallen auf ihm. Der Gesandte Allah Segen und Friede auf ihm, sagte: Zu dem, was die Menschen von den Worten des früheren Prophetentums verstanden haben, gehört, wenn du dich nicht schämst, so tu, was du willst. Dies berichtet Al-Bukhari.
وكما تعودنا حتى الإيمان والإسلام أن تكون لنا وقفات بين يدي كل حديث نبدأها ببيان غريب الحديث أو ألفاظ الحديث أو مفردات الحديث أو معاني بعض الكلمات، فهذه كلها مسميات لأمر واحد، ثم ننتقل إلى استخراج بعض الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، ثم نختم ببيان القواعد المتعلقة لهذا الحديث. والآن نبدأ بالوقفة الأولى والتي هي بعنوان غريب الحديث، أي بعض الألفاظ الواردة في هذا الحديث نبين معناها. ففي قول النبي عليه الصلاة والتسليم إن مما أدرك الناس أدرك الناس أي توارثه الناس من أنبيائهم جيلا بعد جيل حتى وصل لهذه الأمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن معنى قول النبي إن مما أدرك الناس أي توارثه الناس عن أنبيائهم جيلا بعد جيل حتى وصل إلينا.
Wir wissen zur Angewohnheit gemacht haben, dass wir zuerst die sprachlichen Erläuterungen des Hadiths erwähnen, danach die daraus entnehmenden Vorzüge und die daraus resultierenden Regeln. Wir kommen zu den sprachlichen Erläuterungen und wie auch schon mehrmals erwähnt, manchmal ist es im Arabischen etwas komplizierter zu verstehen, aber Alhamdulillah, die deutsche Übersetzung ist dann eigentlich ganz gut. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt hier zu dem, was die Menschen von den Worten des früheren Prophetentums verstanden haben. Was damit gemeint ist, ist das, was die Menschen von ihren früheren Propheten verstanden haben und so es weitergetragen haben, bis es zur Umma des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist.
Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam min kalami an-nubuwati al-ula ay mimma ittafaqa alayhi al-anbiya mimma ittafaqa alayhi al-anbiya li'annahu min kalami an-nubuwati al-ula ay intaqala bidun inqar fajami'uhum ittafaqa alayhi. ولا بد أن نفرق بين النبوة والرسالة، وهذه مسألة مهمة وتتعلق بمعاني الألفاظ. فالنبي ذكر حر من بني آدم أوحى الله عز وجل إليه، وهو مأمور بتبليغ، ذاك ما يقولون لم يؤمر بالتبليغ، فكيف يكون نبي؟ كيف يكون نبي ولا يؤمر بتبليغ رسالة؟ واضح؟ يبقى ايه فائدة النبوة؟ هو مأمور بتبليغ، ولكن النبي غالبا ما يأتي في قوم مسلمين، ده الغالب. وذلك تقرأ كتاب تاريخ الأنبياء تجد مثلا في زمن واحد يكثر الأنبياء في بني إسرائيل مثلا، هم على الإيمان فيتعدد فيهم الأنبياء، ده الغالب. إذن النبي هو ذكر حر من بني آدم أوحى الله عز وجل إليه وأمره بتبليغ رسالة من قبله، يعني فيش رسالة خاصة به، ده الفرق بينه وبين الرسول بقى، إن الرسول بيأتي برسالة جديدة بكتاب خاص به، أما النبي يأتي لتبليغ رسالة من قبله. مثلا يجي موسى رسول من أولي العزم عليه السلام مع هارون نبي، صحيح أخو هارون نبي، هارون بيعمل إيه؟ بيبلغ رسالة موسى. خلاص كده يجي من بعد هارون يوشع ابن نون نبي بيبلغ رسالة موسى، خلاص كده يوشع جه في قوم مسلمين في قوم مؤمنين بني إسرائيل أعدهم لفتح بيت المقدس وهكذا. إذن النبي ذكر حر من بني آدم أوحى الله إليه وأمر بتبليغ رسالة من قبله، وفي الغالب يأتي بين قوم مسلمين، ده الغالب. الرسول هنضيف عليه فقط نقول ذكر حر من بني آدم أوحى الله عز وجل إليه وأمره بتبليغ رسالة خاصة به أو كتاب وشرعة خاصة به، وفي الغالب يأتي الرسول في قوم انحرفوا عن الإيمان، عبدوا الصنم أو عبدوا الحجر عبدوا الكواكب انحرفوا، واضح. ده الغالب أن يأتي الرسول برسالة جديدة بمنهج جديد بشرعة جديدة في قوم غالبهم من الكافرين ممن ابتعدوا عن الدين، فهذا الفارق بين النبي وبين الرسول، والله أعلم وأعلم. ولذا بينهما عموم وخصوص، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. نعم.
Wir sehen hier, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam das Prophetentum erwähnt. Es ist wichtig, dass wir kurz anhalten, um zu wissen, was der Unterschied zwischen einem Nabi und einem Rasul ist. Man sollte wissen, wenn wir das Wort Nabi hören, dass damit ein Prophet gemeint ist. Dass damit ein Prophet gemeint ist, der den Auftrag hat, eine bestimmte Botschaft zu verbreiten. Und oftmals ist es so, dass der Prophet zu einem Volk geschickt wird, das bereits
die Muslime sind oder die bereits die muslimische Botschaft bekommen haben. Wir sehen zum Beispiel in der Geschichte von Musa und Harun, die Brüder, dass Harun a.s. ebenfalls ein Prophet gewesen ist und dass dieser die Botschaft von Musa a.s. verbreitete. So viel zu einem Prophet. Denn er kommt mit einer bestimmten Botschaft, mit einer bekannten Botschaft, die schon die Propheten vor ihm in den Flächen diesem Volk verbreitet haben. Der Rasul ist ein Gesandter, der mit einer speziellen Botschaft kommt. Der mit einer speziellen Botschaft kommt. Und oft ist es so, dass er mit einer neuen Botschaft, dass er mit einer neuen Botschaft kommt zu einem Volk, welches den Unglauben verinnerlicht hat. Ja, der Rasul, der Gesandte, ist so, dass er oft mit einer neuen Botschaft kommt, entsandt zu einem Volk, das nicht mehr dem Glauben folgt, yani die Götzen anbeten oder verschiedene andere Statuen anbeten, yani zu einem ungläubigen Volk. Und genauso wie wir eben die Regel erwähnt haben mit dem Umkehrschluss, kann man auch hier sagen, jeder Rasul ist ein Nabi, aber nicht jeder Nabi ist ein Rasul.
Die Qawli Nabi alayhi salatu wa sallam, إذا لم تستحي إذا لم تستحي الحياء هو خلق يحث على فعل الجميل وترك القبيح. ده معنى الحياء الشرعي. الحياء هو خلق يحث على فعل الجميل أي الطيب وترك القبيح أي البعد عن الضار غير الناس.
Weiter wird hier im Hadith erwähnt, wenn du dich nicht schämst, so tue, was du willst. Zur Charaktereigenschaft der Schamhaftigkeit sollte man erwähnen, dass die Schamhaftigkeit eine Person dazu bringt oder versucht dazu zu bringen, nur Gutes zu vollziehen und sich von allen schlechten, schändlichen fernzuhalten.
الآن ننتقل إلى الوقفة الثانية مع الفوائد المستخرجة من هذا الحديث العظيم. ومنها الفائدة الأولى بيان شرف الحياة. حيث إن كل نبي حث قومه عليه، فده دليل على شرف هذا الخلق العظيم. بل في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، أو كما قال النبي. فهذا بيان شرف هذا الخلق العظيم، وهو خلق الحياء، وهي فائدة جليلة تستخرج من هذا الحديث. تبين لنا فضيلة هذا الخلق وشرف هذا الخلق. ما دام الأمر كذلك فعلى المرء أن يسعى لتحصيله، لأن الحياء ينقسم كما سوف نرى إلى قسمين: حياء فطري وحياء مكتسب، أي بترويج النفس وتربيتها عليه. نعم.
Somit kommen wir auch direkt schon zu den Vorzügen, die wir aus diesem Hadith erwähnen. Dieser Hadith bringt uns bei oder legt uns nahe, welche gewaltige Charaktereigenschaft es ist, wenn man die sogenannte Schamhaftigkeit verinnerlicht hat. Denn wir sehen ja, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, zu dem, was die Menschen von den Worten des früheren Propheten zu uns verstanden haben, yani dass jeder Prophet schon diese Eigenschaft erwähnt hat, die Eigenschaft der Schamhaftigkeit. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ebenfalls in einer anderen Überlieferung, sagt er uns, dass jede gewisse Gemeinschaft oder jede Umma eine bestimmte Eigenschaft hat, und die Eigenschaft dieser Umma ist die Schamhaftigkeit. Also den ersten Vorzug, den wir entnehmen, dieser Hadith gibt uns den gewaltigen Stellenwert dieser Charaktereigenschaft, der sogenannten Schamhaftigkeit.
فائدة الثانية بعد أن بينا شرف هذا الخلق أيضا الحديث دليل على فضله، لذا نجد أن سنتنا أمرت به وحثت عليه ورغبت فيه. من ذلك مثلا في الحديث قصة الرجل الذي عنف أخاه في الحياء، يعني كانت لهم تجارات وأموال وأخوه كان حييا، فكان يستحق أن يطالب الناس بالأموال، فإذا بأخيه يشتد عليه وكأنه ينهاه عن الحياء هذا الذي جلب لنا الخسارة في أموالنا. فسامعه النبي عليه الصلاة والسلام يعنفه في الحياء، فقال له النبي دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لا تعنف أخاك على خلق الحياء، أنت تعتقد أنه سبب خسارة، بالعكس هو سبب مكسب وربح، لأنه ربما هذا المال الذي لم يحصله من معسر أو فقير يكون أفضل لكما من الدنيا، يكون عند الله في الآخرة، ربما فلان فقير معسر مش قادر يدفع، فاستحي أخوك منه أن يطالبه لفقره وعجزه، والقرآن يقول وأن تصدقوا خير لكم، فيدخر لك عند ربك. فقال دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا يقودنا إلى بيان أقسام الحياء. الحياء ينقسم إلى قسمين، الأول فطري، يعني فطري أي جبل الإنسان عليه، خلق به. ولذلك في قصة أشج عبد قيس، وكلكم يحفظها، عندما قدم وفد عبد قيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتعجلوا وسابقوا إليه ليجالسوا النبي عليه الصلاة والسلام، أشج عبد قيس يعمل إيش؟ ما تعجل، ولكن انتظر، فعقل الدواب. أول حاجة بدأ يربط الدواب بتاعتهم، البعير أو النياق أو الحصنة، حتى لا تفر، وهذا من باب الأخذ بالأسباب وعدم العجلة. وبدأ يلبس أفضل ما عنده، إنه يقدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، تهيأ. ثم قدم إلى النبي، هو رحمة أخر آخر وحده، فدعاه النبي ليجلس بجواره، ثم قال يا أشج إن فيك خصلتين يحبهما الله عز وجل ورسوله، الحلم والأناة. قال يا رسول الله، جبلني الله عليهما أم اكتسبتهما؟ قال بل جبلت الله عليهما، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فميزة أن يجبل الإنسان على الخير، بعلامة أو بشارة أن توجد فيك صفات جبلية تعينك على فعل الخير. فالحياء كذلك، هناك الحياء الفطري، خلق الإنسان مجبولا عليه، عنده حياء، تجده في خجل، فيه ورع، يتأثر إن رأت القبيح، فده مجبول عليه. فده النوع الأول اللي بنسميه الحياء الفطري الذي جبل عليه الإنسان. في الحياء المكتسب أو الكسبي، يعني طريقه التعلم وترويض النفس، كلما قرأت القرآن كلما ازددت حياء، كلما قرأت في سيرة النبي وتعرفت على أخلاق النبي كلما ازددت حياء، كلما قرأت في سيرة الصحابة رضي الله عنهم من بعدهم التابعين كلما ازددت حياء. لذا كان بعضهم يقول إذا قرأنا في سيرة من سبقنا فضحنا أنفسنا، كل ما نقرأ عن الصحابة نفضح أنفسنا، كل ما نقرأ عن التابعين نفضح أنفسنا، أي نشعر بتقصيرنا فنزداد حياء. وهكذا يبقى أنا عندي حياء مكتسب، طريقه التعلم وترويض النفس والنظر إلى حظوظها، إن النفس أمارة بالسوء تبدأ تروض النفس على كسب الحياء. طيب هذا عن نوعي الحياء. أيضا من التقسيمات عندنا الحياء الشرعي والحياء غير الشرعي، أو كل حياء ممدوح وحياء مذموم. واحد يرى المنكر ولا يغيره، يقول لك أصله عنده حرج كده أنه يغير، اتكسف، نقول له هذا حياء مذموم وليس شرعيا. إنما الحياء الشرعي أن تأمر بمعروف وأن تنهى عن منكر، إن رأيت المنكر تغير وجهك غضبة لله وقمت بتغييره. ولذلك في الأثر قصة القرية التي أفسدت وابتعدت عن منهج الله، فأرسل الله جبريل عليه السلام ليدمر هذه القرية. نزل جبريل فوجد على رأس جبل في بني، طبعا قرية بني إسرائيل، وجد على رأس جبل راهبا يتعبد الله في صومعته، فرجع جبريل يقول يا ربنا فيهم عبدك الصالح فلان. قال الرب جل جلاله يا جبريل به فابدأ، إنه رأى المنكر ولم يتغير له وجهه، كل عمل اعتزل عن الناس وقال لك نفسي نفسي، وهذا أمر خطر، هذا ليس بحياء، إنما الحياء الشرعي الذي يحثك على فعل الجميل وترك القبيح، ويحثك على تغيير القبيح، هذا هو الحياء الشرعي. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والتسليم رحم الله نساء الأنصار: لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. الحياء له خجل، يعني ممكن إنسان يقول لك أنا أصل عندي حياء فمش أتعلم مش أسأل، هذا حياء مذموم. لذا قال بعض السلف: اثنان لا يتعلمان، المستحي والمتكبر. الحياء ده مذموم. الحياء اللي يمنع عنك الخير ويبعد عنك العلم ليس بحياء، ليس بحياء شرعي. واضح؟ فإذا الحياء هذه أقسامه.
Willkommen zur näheren Erläuterung der sogenannten Schamhaftigkeit, liebe Geschwister. Man sollte wissen, dass die Schamhaftigkeit, ja, diese gewaltige Charaktereigenschaft, zu der wir jetzt mehrmals erwähnt haben, welchen hohen Stellenwert sie hat in dieser Gemeinschaft, dass sie sich in zwei unterteilen lässt. Oder man kann auch hinschreiben, falls jemand so eine Skizze in sein Heft macht, dass sich die Schamhaftigkeit, oder wir lassen es bei zwei, das andere kommt erst. Die Schamhaftigkeit lässt sich in zwei unterteilen. Einmal die Schamhaftigkeit, die durch die innere Veranlagung kommt. Und einmal die Schamhaftigkeit, die man sich selbst aneignet. Man sollte wissen, dass es zur Fitra schon gehört, dem Menschen, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen so erschaffen hat, dass es ihm weh tut, wenn er etwas Schlechtes sieht oder wenn er eine Schändlichkeit sieht oder ähnliches. Von seiner inneren Veranlagung, ja, ist es schon ein gewisses, er empfindet ein gewisses abstößendes Gefühl dieser Sache gegenüber. Er sieht etwas Schlechtes, er empfindet ein abstößendes Gefühl. Yani er findet das, was gerade geschieht, vor seinen Augen oder das, was er gehört hat, findet er nicht schlecht, findet er als etwas Schändliches. Das ist die Schamhaftigkeit, die Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen schon eingepflanzt hat, yani von seiner, man würde sagen, von seiner Natur aus. Wir sagen von der Fitra aus. Ja? Die zweite ist die angeeignete Schamhaftigkeit. Denn man sollte wissen, dass ja Allah subhanahu wa ta'ala zu seiner Fitra diese gewisse Schamhaftigkeit gegeben hat, aber diese Schamhaftigkeit lässt sich weiter fördern, ja, indem man beispielsweise durch das Lernen, durch das Wissen erwerben, man lernt mehr zur Schamhaftigkeit hinzu, oder durch das Kontrollieren der eigenen Nefs, durch das Lesen des Koran, durch das Lesen der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, indem wir lesen und uns schämen, yani und ebenfalls empfindest du ein gewisses Schamgefühl, ich mache so wenig, obwohl ich eigentlich so viel machen sollte und Allah verlangt dies, du empfindest eine gewisse Schamhaftigkeit. Das ist die Schamhaftigkeit, die man sich aneignen kann, yani dass man dazu lernt. Okay, ist das bei jedem angekommen? Weiterhin sollte man wissen, dass die Schamhaftigkeit sich wiederum auch in zwei unterteilen lässt. Einmal die religiöse Schamhaftigkeit und einmal die sogenannte, grob übersetzt, die nicht religiöse Schamhaftigkeit. Die religiöse Schamhaftigkeit ist, wenn ein Mensch wie du und ich etwas Schlechtes sehen, dass er einen gewissen Drang spürt, diese schlechte Sache zu verändern. Yani er sieht etwas Schlechtes, er sieht eine Schändlichkeit, er empfindet einen gewissen Drang dazu, eine Veränderung herbeizurufen, indem er sieht, diesen Zustand, dass er sowas von schlecht, er schämt sich für diese Eigenschaft, diesen Zustand würde ich gerne ändern. Und so sehen wir beispielsweise in der Geschichte, die erzählt wird, von Jibril alaihi salam, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala ihm den Auftrag gegeben hat, eine gewisse Stadt zu vernichten. So ging er hin und wollte diese Stadt vernichten. Und dann sah er eine betende Person, die in ihrer Gedenkstätte am Beten war. Und so ging sie zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und so ging Jibril alaihi salam zurück zu Allah subhanahu wa ta'ala und hat ihm gesagt: Oh Allah, unter ihnen ist eine gewisse Person, die am Beten ist, die dich gelenkt sozusagen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Und mit ihm sollst du beginnen. Warum? Weil er das Schändliche gesehen hat und keinen Drang verspürt hat, dieses Schändliche zu verändern. Ja? Also die religiöse Schamhaftigkeit ist die, wenn du etwas Schlechtes siehst, du empfindest einen gewissen Drang, diese Sache zu verändern. Die nicht religiöse ist, wenn du beispielsweise etwas Schlechtes siehst und du empfindest keinen Drang, diese Sache zu verändern. Oder beispielsweise, was auch keine religiöse Schamhaftigkeit ist, wie manche sagen, ich schäme mich beispielsweise zu fragen. Ja? Und wie die rechtschaffenen Menschen gesagt haben, zwei Personen oder zwei Arten von Menschen werden nicht dazulernen. Derjenige, der Kibbel hat, derjenige, der hochmütig ist, und derjenige, der sich schämt, eine Sache zu fragen, der ähnliches. Und das ist eine Schamhaftigkeit, die nicht religiös ist. Eine nicht erwünschte Schamhaftigkeit. Und ebenfalls, wenn du etwas Schlechtes siehst, du empfindest keinen Drang dazu, diese Angelegenheit, du empfindest keinen Drang dazu, diese Angelegenheit zu verändern.
Ja. مثلا أنت تجلس في بيتك يجلس معك الأب أو العم أو الخال، أثناء المجلس ظهرت أحاديث يبغضها الله عز وجل مثل الغيبة أو الخوض في أعراض الناس، حضرتك تقول أنا والله استحيت إن أنا أغير أو أتكلم عشان أبي عمي خالي، نقول هذا ليس بحياء، هذا حياء مذموم، أنت آثم. لماذا؟ لأنك إن كنت محبا لأبيك حقا ولأقاربك فمن باب البر بهم أن تذكرهم بالله ولا تتركهم يقعون في الحرام، فعليك أن تذكرهم بالله وأن تنصح، أبي لا يجوز لنا أن نخوض في أعراض الناس، أبي بارك الله فيك، عمي خالي بارك الله فيكم، الغيبة حرام، اتقوا الله عز وجل، دعنا من الناس واجعلنا في شؤوننا. هذا هو الحياء الشرعي الذي يحثك على فعل الجميل وترك القبيح، لأن تقول استحييت، أصل والدي، أصل عمي، أصل خالي. كذلك الأخوات، يجي لها أخت ضيفة عندها في البيت، ضيفة بقى أول مرة تجي لها أو كذا أو زيارة، وتبدأ تخوض في أعراض الناس أو تغتاب الناس، تقول الله أصلحك منها ضيفة عندي فأنا ما رضيتش أحرجها. تحرجيها، تحرجيها إيه؟ من حقها عليك إن كنت محبة لها أن تذكريها بالله، لأنها بذلك تتعرض لعذاب الله وعقوبته، فذكريها واتق الله، يا أخت الله يرضى عليك، لا تسيئي ولا تذكري أحدا بسوء في غيبتي واتق الله. إذن خلي بالنا يا جماعة، أحيانا البعض يفهم فهم خاطئ يقول لك والله منعني الحياء منعني كذا، هذا ليس بحياء. كذلك بين التلميذ ومعلمه وشيخه يقول لك طب الشيخ أخطأ، لماذا لم تنصح له؟ لماذا لم تذكره بالله؟ لماذا لم تأتي بينك وبينه وتنصح له في خطئه؟ أصلا استحييت، إزاي أقول للشيخ؟ إزاي تقول للشيخ؟ هذا منهج الباطل. يعني غلاة الصوفية يقولون إذا رأيت شيخك يزني فقل كذبت عيني وما زان شيخي. واضح دي مشكلة كبيرة جدا، فتجد الكثير من المفتونين للأسف مع مشايخهم يرون الخطأ والزلل ولا يغيرون، ولكن يا ويل غير مشايخه من أخطأ من أهل العلم، يطعنونه ويسبونه ويسقطونه، وهذا ميزان ليس بميزان عدل أبدا. فكما أنك تتحامل على المخطئ من غير المشايخ الذين يعلمونك، كذلك إن أخطأ مشايخك لماذا لم تذكرهم بالله؟ وعليك أن تتعلم العدل، فليس من الحياء أن ترى الخطأ وتقول استحييت أن أغير. نعم نقول إلزم الأدب في التغيير مع شيخك فيما بينك وبينه، لكن لا تترك شيخك للخطأ لأنه أمانة والنصيحة أمانة. قال النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، وكررها ثلاثا، ثم قال قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لكتاب لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فاحذروا هذه الصور المشينة من الحياء المزعوم، وهو حياء مذموم وليس بحياء شرعي. فعليك أخي إن لم تتمكن من التغيير بلسانك أو بيدك، عليك أن تغير بقلبك، فتبغض هذه المجالس وتتركها ولا تجالس من يخوض أو يبتعد عن منهج الله.
Beispiel zu geben für das oder für die nicht erwünschte Schamhaftigkeit ist beispielsweise der Schicher ein Beispiel gegeben, damit man sich diese Sachen näher anschauen kann. Beispielsweise, was zur nicht erwünschten Schamhaftigkeit gehört, wenn du beispielsweise Besuch zu Hause hast oder du bist mit deinem Vater, mit deinem Onkel, mit deiner Tante, mit deinem und so weiter und so fort, ja, und diese fangen an zu lästern. Zum Beispiel, du sitzt mit deinem Vater und mit deinem Onkel und diese zwei fangen an zu lästern, indem sie schlimm über eine andere Person reden und Lügen verbreiten oder vielleicht Märchen und Geschichten erzählen, was eigentlich gar nicht der Wahrheit entspricht, aber sie vollziehen diese Tat in diesem Moment. Zur unerwünschten Schamhaftigkeit gehört es, wenn du sagst, ich kann ihnen nichts dagegen sagen, weil das ist ja mein Vater und er ist ja älter als ich und ich muss ja Respekt vor ihm haben und deswegen bin ich jetzt ruhig. Das ist eine nicht erwünschte Schamhaftigkeit. Vielmehr sollte man erwähnen, fürchtet Allah, ihr führt hier eine Lästerei durch, ihr redet Schlechtes, ihr erfindet Märchen, ihr sagt Dinge, die vielleicht gar nicht stimmen. Natürlich mit dem gewissen Adab, mit der gewissen Art und Weise des Benehmens. Nicht, dass man seine Stimme hebt gegen seine Eltern oder ähnliches, in einer guten Art und Weise, aber man bringt ihnen trotzdem bei, indem man sagt, das, was ihr jetzt macht, ist falsch, oder ich werde mich nicht zu euch sitzen, bis ihr mit diesem Thema aufhört, weil dies eine falsche Sache ist, die ihr praktiziert. Dass ihr lästert über andere Menschen, ist keine gute Eigenschaft und man wird dafür zur Rechenschaft gezogen. Und wenn du dabei bist und du tust nichts dagegen und du verabscheust diese Tat in deinem Herzen, wirst du ebenfalls dafür zur Rechenschaft gezogen. Oder beispielsweise im Falle der Schwestern, wenn sie Besuch bekommen und die Frauen sind unter sich und sie fangen an zu lästern über diese Schwester oder über diese Person und hast du das gehört und hast du das gehört, was ebenfalls vielleicht gar nicht zur Wahrheit entspricht. Auch wenn es zur Wahrheit entspricht, sollte man wissen, dass man diese Angelegenheit trotzdem nicht erwähnen sollte. Aber man erwähnt es und niemand tut was dagegen. Und die Hausherrin, yani die Gastgeberin, schämt sich beispielsweise zu sagen, ich habe sie zu mir nach Hause eingeladen und ich habe sie zum Sitzen, zum Essen bei mir eingeladen und die sind jetzt gerade ganz übel dabei zu lästern, aber ich schäme mich davor, ich kann ihnen nicht sagen, sie sollen ruhig sein. Das ist ebenfalls eine falsche Art und Weise, das ist eine unerwünschte Schamhaftigkeit. Vielmehr sollte man sagen, du bist die Hausherrin, du gibst den Befehl, du sagst, hört mal zu, das ist nicht Sinn und Zweck von dem, weshalb wir uns getroffen haben, hört auf mit diesem Thema. Okay? Oder ein anderes Beispiel zu geben, wenn dein Sheikh einen Fehler vollzieht, weil viele haben eine falsche Art und Weise, indem sie sagen, der Sheikh kann keine Fehler vollziehen oder ähnliches. Oder wie andere Leute vorher gesagt haben, wenn ich sehe, wie mein Sheikh Zina vollzieht, dann sage ich, dass er keine Zina vollzogen hat und mein Auge hat mich angelogen. Das ist ja nicht eine falsche Art und Weise. Man sollte ein gewisses Benehmen haben, wenn dein Sheikh einen Fehler macht, indem du ihn ruhig zur Seite ziehst und unter vier Augen fährst und ihm sagst, komm, mit einem gewissen Adab, weil du bist dabei, eine Nasiha zu geben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Ad-Din und Nasiha, yani die Religion ist, in dem Hadithbuch ist es mit Aufrichtigkeit übersetzt, aber man kann auch Ratschlag sagen. Die Religion ist Ratschlag und er hat es dreimal wiederholt. Und sie haben gefragt, die Männer, yani sie haben gefragt, für wen, o Gesandter Allah? Er hat gesagt, für Allah und seinen Gesandten und die Menschen, yani die speziellen Menschen, immer, yani die Leute, die einen gewissen Befehlshaberstatus haben und für die Allgemeinheit der Menschen. Also sehen wir, dass es eine gewisse Art und Weise ist. Man sollte es mit Benehmen angehen, aber trotzdem nicht sagen, es ist mein Sheikh und ich schäme mich vor ihm und wie soll ich. Vielmehr sagen wir, es ist deine Pflicht, diesen Zustand zu verändern mit der gewissen Art und Weise des Benehmens und des Anstandes, damit man es in guter Art und Weise vollzieht.
Al-Fa'idatu, Al-Fa'idatu, Al-Mustakhrajatu min hadha hadith, man lam yattasib bil-haya, فإنه يفعل ما شاء من خير أو شر. والحديث جاء في معرض التهديد، أي اصنع ما شئت فسوف تجد جزاءك على عملك أو قولك. هذا أحد التأويلين للحديث، لأن الحديث له تأويلين الأول، إذا كانت أقوالك طيبة وأعمالك صالحة توافق الشرع وما جاء به الأنبياء والرسل، إذا نفعل ما شئت فأنت على خير. إذا لم تستحي، أي أعمالك لا تدفعك للحياة لأنها طيبة، والإنسان يستحي من أعمال الشر كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يبقى دائما الحاجة القبيحة الإنسان ما يحبش حد يشوفه عليه، لكن الحاجة الطيبة يحب الناس كلها تشوفه. فإذا كانت أعمالك هكذا من الخير والصلاح وأقوالك هكذا، تفعل ما شئت فلا بأس عليه فأنت على خير. هذا التأويل الأول. التأويل الثاني على النقيض، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا فقدت الحياء من الله جل جلاله وفقدت الحياء من ضوابط المنهج، إذن أنت مهدد، فالله جل جلاله سوف يعاقبك على ما اقترفت من أقوال قبيحة وأعمال خبيثة، فهو في معرض التهديد على التأويل الثاني، والله أعلى وأعلم.
Den dritten Vorzug, den wir erwähnen aus diesem Hadith, ist, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, wenn du dich nicht schämst, so tue, was du willst. Wer keine Schamhaftigkeit hat, liebe Geschwister, der wird machen, was er will. Yani er wird seinen Gelüsten folgen, was er will. Und man sollte wissen, dass die Abrechnung entsprechend der Taten ist. Und die Gelehrten sagen, dass dieser Hadith zwei Bedeutungen hat. Dieser Hadith hat zwei Deutungen. Die erste Deutung ist, dass du sagst, wenn du dich nicht schämst, so tue, was du willst. Angewendet auf eine Person, die sowieso schon viele rechtschaffene, gute Werke vollzieht. Und dieses gewisse Empfinden, ich muss aufpassen, wie ich es ausdrücke, damit es richtig ankommt, dieses Empfinden der Schamhaftigkeit nicht so vonnöten ist, weil diese Person nicht in diesen Zustand der schlechten Taten fallen wird. So tue, was du willst, du bist auf dem guten Weg. Wir sind angekommen. Die zweite Bedeutung, ja, bedeutet aber auch, dass wir auch daraus entnehmen, und genau das, was aus dem Offenkundigen, aus diesem Hadith hervorgeht, wenn du dich nicht schämst und du hast keine Schamhaftigkeit und du willst nur deinem Gewissen folgen, so tue, was du willst, deine Tat, deine Abrechnung wird entsprechend deiner Taten sein. Hat es jeder Angst verstanden, vor allem den ersten Teil so ein bisschen unklar vielleicht. Manche sagen, wenn du auf diesem guten Weg bist, du vollziehst viele gute Taten, ja, du hältst deine Pflichten, deine Gebote und Verbote ein, ja, du machst viele gute Taten, du kommst nicht in diesen Zustand, dass du schlechten Taten vollziehst. Ja, so tue, was du willst, du bist auf dem guten Weg, inshallah. Und die andere Deutung ist das, was offenkundig aus dem Hadith hervorgeht, wenn du dich nicht schämst, ja, du folgst deinen Gelüsten, deinen Neigungen und so weiter und so fort, so tue, was du willst, und solltest im Hinterkopf behalten, deine Abrechnung wird entsprechend deiner Taten sein. Wallahu a'lam wa a'lam.
الوقفة الأخيرة بين هذا الحديث مع القواعد المستنبطة من هذا الحديث عندنا قاعدة عظيمة جدا جامعة للخير والشر، قاعدة تجمع الخير والشر. هذه القاعدة مضمونها كل خير أصله الحياء، كل خير أصله الحياء. يبقى بمفهوم المخالفة كل شر من أسبابه ذهاب الحياء، كل شر من أسبابه ذهاب الحياء. لذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء، من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو أصل كل خير، وذهابه يذهب الخير بأجمعه كما قال رحمه الله تعالى. إذن الحياء خير كله، فمن فقده وقع في الشر كله، عياذا بك اللهم.
Willkommen zum letzten Punkt dieses Vortrages, die daraus resultierende Regeln. Und man sollte wissen, diese Regel lautet wie folgt: Der Ursprung von allem Guten ist die Schamhaftigkeit. Und der Ursprung von allem Schlechten ist das Gegenteil, die sogenannte Unverschämtheit, dass man keine Schamhaftigkeit empfindet. Der Ursprung von allem Guten ist die Schamhaftigkeit. Und der Ursprung von allem Schlechten ist, dass man keine Schamhaftigkeit besitzt. Deswegen hat Ibn Qayyim rahimahullah eine Aussage getroffen, indem er erwähnt hat, dass der Ursprung oder die Folgen oder die für alle schlechten Taten sinngemäß ist, dass man keine Schamhaftigkeit mehr besitzt. So viel zur Regel, die wir heute inshallah lernen.
نختم بقراءة الحديث معا.
الحديث zusammenlesen inshallah.
عن ابن مسعود.
عن ابن مسعود.
عقبة ابن عمرو الأنصاري.
عقبة ابن عمرو الأنصاري.
البدري.
البدري.
رضي الله عنه قال.
رضي الله عنه قال.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إن مما أدرك الناس.
إن مما أدرك الناس.
من كلام النبوة الأولى.
من كلام النبوة الأولى.
إذا لم تستحي.
إذا لم تستحي.
فاصنع ما شئت.
فاصنع ما شئت.
رواه البخاري. Möge Allah euch reichlich belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ibrahim.